Ja.
Und Prost, Klaus.
So, zum Wohl.
Okay. Und willkommen beim ersten Bierlaucher-Podcast 203. Und jetzt beim ersten, der live hinter zur Presse auf Video aufgenommen wird. Genau. Und es begrüßen Sie der Horst und nicht im Bild.
Klaus.
Klaus, ja.
So, es ist nicht der erste, der live aufgenommen wird, sondern alle werden live aufgenommen, nur es ist der erste, wo man den Horst auch sehen kann.
Ja, einmal haben wir ihn, glaube ich, im Zeitraffer, also Zeitraffer
aufgenommen. Aber
das ist jetzt mein neues YouTube-Experiment.
Nachdem alle anderen nicht sonderlich begeistert sind von dieser Idee, ist halt nur der Horst zu sehen.
Ja, okay.
Gut, na okay.
Wir befinden uns in der Zypresse, weil es regnet, sonst wären wir am alten AKH, Westbahnstraße 35a, 1070 Wien, und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von unseren lieben Flatterern Ajuvo und Bernd Schlapsi und außerdem von Jörg Wukonig von wukonig.com, der Internetagentur aus Österreich.
Tja, rituelle Frage. Langsam kennt man's. Lieber Horst, was hast du an Themen mitgebracht?
Ich habe eine Themenliste auf meinem Handy, welches sich im Flugmodus befindet, und da habe ich ganz viele Themen aufgeschrieben.
Fix me, fix me, fix me.
Nein, sind hauptsächlich Themen, die ich schon auf der letzten Themenliste hatte, vom Bierlaucher Podcast 202, aber weil da so viele Leute waren, war ich dann so verwirrt und habe die großen Teil dieser Themen gar nicht erwähnt. Deshalb habe ich sie dann gleich kopiert auf die heutige Themenliste.
Ja.
Aber was ich wirklich erlebt habe, ich war in Graz beim
bei den Linux-Wochen, nehme ich an.
Und ich habe die erste, höchstwahrscheinlich erste österreichische Sole veranstaltet, Self-Organized Learning Environment. Das ist eine Technik, wo Kinder sich praktisch mit Internet versuchen, selber was beizubringen, und die Erwachsenen schauen zu.
Ach, Blödsinn.
Ein bisschen erzählen.
Das hat man im Jahre... lass mich nachdenken, im Jahre 99 schon versucht.
Tja, ich kann ein bisschen drüber erzählen, wie das bis jetzt nicht funktioniert hat.
Das war Teil meiner Ausbildung, also ist schon ein paar Jährchen her.
Ja.
Aber gut, okay.
Und sonst, da der Gregor nicht da ist, habe ich mir vorgenommen, ich spoiler komplett das Buch des Circle.
Das ist jetzt für uns gemeint, das an dieser Stelle anzukündigen, weil nein, in dem Moment kann sich der Gregor den Podcast nicht mehr anhören.
er kann ja in den Shownotes nachlesen, wann ich das wirklich erzähle und dann schnell vorspiele.
Na gut.
Und sonst so ein paar kleinere Meldungen habe ich noch, aber nichts super bemerkenswertes.
Ja, ich für meinen Teil habe mal wieder gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Ja. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich mache erst die guten Nachrichten, weil nach den schlechten bin ich dann wirklich schlecht drauf.
Möchtest du den Podcast progressiv verschlechtern, oder wie?
Nein, ich hoffe, dass du den dann auch wieder aufbauen kannst.
Damit du ihn dann mit immer schlechter werdenden Nachrichten
komplett zerstörst. Ich hab mir gedacht, ich fange einfach mal an.
Also, Sie hören Klaus, den aufrechten Kämpfer gegen gute Laune jeder hat. Was gibt es?
Ja, ich denke, ich fange mal an mit den Good News.
Good News.
Und Good News in diesem Sinne ist, Semper Video hat mir endlich mal die Arbeit abgenommen. Mhm. Ich habe seit einiger Zeit das Projekt am Laufen, mal die Einstellungen für den Firefox in der About Config zusammenzuschreiben, okay, was man denn da alles abschalten muss. Die haben jetzt den ersten Teil als Video rausgebracht, was man denn alles abschalten kann.
Also ein Videotutorial, wie man Firefox
genau
richtig
so
abschaltet,
gute 10 Minuten,
damit er nicht mehr so
verwundbar ist. Der erste Teil, nicht mehr so verwundbar, sondern einfach nicht mehr so viel plaudert. Also Referer rausschalten und so weiter. Okay. Wobei das Ganze natürlich auch gewisse Nebenwirkungen hat, wie ich gerade vorhin festgestellt habe, kommentieren auf Reise funktioniert auf einmal nicht mehr.
Weil du dich selber ausgesperrt hast.
Er bringt mir keine Fehlermeldung, er sagt mir genau was, aber das macht er eben seitdem. Mhm.
Tja, muss man halt überlegen, ob es einem das wert ist, ne?
Es gibt mehr als nur einen Browser. Ich glaube, ich habe so um die 4 auf dem Rechner. Also
okay,
ja. Wenn mir was so wichtig ist, das zu kommentieren, dann kann ich einen anderen Browser nehmen. Also in dem Sinn machen es Cookie-Behandlung, wobei die Cookie-Behandlung eigentlich relativ uninteressant ist, weil die von den normalen Einstellungen übernommen wird. Also sprich, das kannst du normal im Menü einstellen, das passt. Aber Referer abschalten, etc. Also ich werde es verlinken, falls ich es vergessen sollte, bitte.
Ansonsten unter Semper-Videos schauen, auf YouTube-Channel von Semper-Videos und dort unter Firefox.
YouTube/Semper-Video.
Firefox D-Privacy sniffen.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, okay, wie das Ding heißt. Aber irgendwas mit Firefox.
Okay, wird verlinkt in den Shows.
Werde ich auf jeden Fall verlinken. Okay. Und
jetzt, ja, was mich sehr interessiert bei diesen Videotutorials, war da jetzt irgendwie ein Link auf eine Beschreibung oder auf eine kleine Seite, wo das, was er in 10 Minuten Video erzählt, auch irgendwie zusammengeschrieben ist, für Leute, die ein bisschen ungeduldig sind und
schneller lesen können? Habe ich jetzt nicht geschaut, aber ich normalerweise hängt der Text da bei sowas hinten dran.
Also nicht eine automatisch von Google erstellte, sondern eine...
Nein, der verlinkt auf Textdatei auf dem eigenen Server.
Und da sieht man was.
So ist es zumindest meistens. Aber wie gesagt, in dem Fall kann ich es nicht korrekt bezeichnen, weil ich es nicht kontrolliert habe. An der Stelle nochmal kurz angemerkt, ich bin darauf angesprochen worden wegen Tixati, dass das nicht frei ist, dass ich das hier vor einiger Zeit behauptet habe. Ist soweit richtig. Ich glaube mich aber zu erinnern, dass ich da gesagt habe, ich glaube, dass es Open Source ist.
Klaus, tut da nichts an, wir reden so viel Blödsinn.
Nee, nur, also ich hab den auf die Schnelle nicht mehr gefunden in die Shownotes, weil ich glaube, ich hätte das korrigiert. Falls ich es nicht korrigieren haben sollte, Tixati ist nicht frei, aber trotzdem wahrscheinlich der beste Torrent-Client, den ich je gesehen habe.
Okay. Gut, das war deine Good News, also das ist gut, dass es Video gibt. Das ist ja stimmungsbefördernd eigentlich. Stimmungsaufbau.
Ja, ja, keine Angst, ich mache gleich was dagegen.
Okay.
Bitte. Um es nur einen bitte Satz mir zu sagen, es öttingert wieder.
Okay, es öttingert.
Ja.
Der Typ unser ist der würdige Nachfolger für den lebenslanges Ärgernis Elisabeth Gera-Preis.
Nein, so ärgerlich war Gera nie.
Du meinst, er übertrifft sie.
Er übertrifft sich selbst.
Okay, okay. Was hat Oettinger wieder angestellt? Wir reden hier von Günter Oettinger, EU, was ist er, EU-Beauftragter für Internet und...
ich weiß gar nicht mehr, wie sie das jetzt genau schimpft. Auf jeden Fall Mr. Oberneuland.
Mr. Oberneuland, okay, ja.
Also...
Nein, eigentlich ist er ein klassischer Lobbyist, ne, der Unterhaltungsindustrie.
Nein, er ist kein Lobbyist, er hört nur auf welche.
Ja, also okay, Lobbyistensprecher, so
kann man und das im sagen. Interview gibt das sogar auf und zu.
Das, okay, müsste ich mir direkt anschauen.
Siehst du, da sind wir bei nur einem Punkt, den können wir gleich... Den will ich gleich mal vorziehen. E-Call ist heute vom vom Europäischen Rat abgesegnet worden.
E-Call.
Ja, dieses Ding für die Autos.
Erklär mir schnell, was tut das?
Ab März oder April 2018 ist jedes Ding per GSM, jedes Auto.
Also jedes Auto hat ein Handy-Chip
drin. Ja. Und das brüllt dann Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, soweit
ich die offizielle Theorie. Und wenn es um das weiß man, was ist.
Nein, wo denkst du hin?
Okay.
Lass mich es mal ganz neutral formulieren. Also wie die letzten Jahre an Erfahrungen zeigt, wecken Daten, die vorhanden sind, immer neue Begehrlichkeiten.
Ich habe gedacht, wir haben... Behörden und Politiker, die verantwortungsvoll damit umgehen und jedes
Mal Bürgerrechte gegen
Datenschutz abwägen, habe ich mir gedacht.
Und du glaubst wirklich, die wissen, was Datenschutz sind?
Ach,
du meinst. Beim Datenschutz sind wir schon wieder beim Oettinger, der meint, den deutschen Datenschutz abzusenken, um einen gesamteuropäischen Datenschutz zu erreichen.
Auf dem Niveau von Andorra oder Portugal wahrscheinlich, ne?
Eher Irland.
Irland, okay, ja.
Also das ist für einen durchaus legitim, weil sonst wandern alle Firmen nach Irland ab.
Stimmt, ja.
Ja, natürlich, eh klar.
Okay, okay, also, aber was hat Oettinger jetzt angestellt, konkret? Oder verlautbart?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ja, wir sollten so einen Oettinger-Watchblock einführen, wo...
Nein, sollten wir nicht. Watchblock, ganz schlechte Formulierung.
Du meinst, wir bestärken ihn damit dann?
Nein, der Typ ist so intelligent, wie er aussieht. Das will ich mir nicht den ganzen Tag ansehen.
Ja.
Also unter anderem hat er zum Beispiel der Future Zone ein Interview gegeben. Auch das werde ich hoffentlich verlinken. Ich hoffe, ich denke dran.
Ich selber Future Zone witzig.
Wo er den dortigen Schreiberling gleich mal als Taliban bezeichnet in Bezug auf, sagen wir das Urheberrecht.
Ja.
Er ist ein Urheberrechtstaliban.
Future-Zone-Redakteur ist.
Ja, ja. In Oettinger ist auch nicht mal bewusst, wie er ihm da beleidigt scheinbar. Ich meine, das Interview ist insgesamt sehr bemerkenswert. Er gibt Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat. Mhm. Unter anderem zum Beispiel der absolute Brüller, wo er fragt, also eigentlich sind sie überhaupt nicht qualifiziert für den Job dargestellt worden gegenüber ihrer Vorgängerin, weil sie ja überhaupt keine Erfahrung in dem Bereich haben, wo dann als Antwort kommt, also mein Lebensalter spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Der Zusammenhang zwischen Frage und Antwort, nun, der mag nur Günther Oettinger klar sein.
Nein, nein, das ahne ich schon. Also er hat wahrscheinlich sich angegriffen gefühlt, dass er als...
Es geht die ganze Zeit so durch. Also,
okay, okay.
Also ja, er antwortet irgendwas, was gar nicht gefragt worden ist, weil er einfach auf die Frage keine Antworten hat.
Das manchmal glaube ich ja, das ist Strategie, wenn du
Leute
auf solche Posten schiebst, damit sich alle über die aufregen und in Wirklichkeit passieren dann ganz andere Sachen, wo die Öffentlichkeit abgelegt ist.
Also nee, das Konzept heißt wegloben. Rausschmeißen kannst du ihm nicht mehr, dafür ist er zu hoch, also musst schauen, dass er noch weiter raufkommt, dass du mit dem Deppen nichts mehr zu tun hast.
Das ist ein ziemlich altes
Konzept, das ist jetzt nicht neu. Ja.
Na gut, also es hat dich wieder mal ordentlich geötigt und...
Ja, na, also... Der lasst eigentlich nur Müll vom Stapel.
Okay, okay.
Was war die eine der Kernaussagen, die er heute getätigt hat, oder gestern oder wann es war, zum Thema Vorratsdatenspeicherung? Er will jeden höheren Beamten, der das wünscht, die Vorratsdatenspeicherung zur Verfügung stellen, also dieses Werkzeug zur Verfügung stellen, weil man kann das Werkzeug ja auch wieder zurückziehen.
Super, ja.
Wir
beantragen alle Beamtenstatus.
Ich glaube, die letzten 200 Jahre Rechtsgeschichte sind spurlos an ihm vorübergegangen. Irgendwo hat er dann nichts verstanden. Ja, gut, ich weiß, dass diese Bemerkung erübrigt sich.
Ja.
Zur Deep Packets Inspection hat er sich auch mal wieder geäußert. Also er muss das gar nicht überwachen, das machen doch eh schon die Provider. Und die haben gefälligst den Auftrag dazu. Oder er sagt, der Provider hat entsprechende Stellen, aber er will es wohl auf die Provider wieder mal abwälzen. Und also ich werde diese zwei Links reinsetzen. Jeder, der mal einen guten Tag hat, der braucht einfach nur diese Interviews zu lesen.
Das ist einfach Future Zone, neueste Interview lesen.
Danach ist er der Tag sicher verdorben.
Immerhin hat der Redakteur jetzt einen neuen Spitznamen. Ne? Das Taliban.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eins von denen Sachen, was ich nicht verstehe als Redakteur. Ich wäre aufgestanden und hätte ihn einfach stehen lassen.
Das ist sein Job als Redakteur, ne?
Dafür muss ich mir das einer bieten lassen.
Kommt drauf an, wie sehr du deinen Job mal behalten magst, ne?
Nein. Es gibt Leute, denen kannst du das sagen, und es gibt Leute, denen brauchst du sowas nicht sagen. Und das ist jetzt keine Frage, ob er seinen Job behält. Aber klar, wenn du sowas bieten lässt, ganz ehrlich, wer ist er? Der ist eigentlich nichts anderes wie ein beschissener Landeshäuptling, den sie irgendwo so lange nach oben weggelobt haben, bis er jetzt da oben gelandet ist.
Ja, das haben wir schon besprochen.
Aber die kognitiven Fähigkeiten von ihm wollen wir jetzt hier nicht weiter ausführen.
Na gut, hast du dich ausgeschimpft über...
Nein,
Politiker,
aber
kommt noch was.
Das mache ich dann, wenn die Kamera wieder aus.
Okay. Gut, ich distanziere mich hier von allen Fäkalausdrücken. Wird doch ein Podcast. So, gut. Hast du sonst noch eine Meldung oder etwas, was du sagen möchtest?
Spontan jetzt nicht. Wir haben die Meldung für heute eigentlich gereicht.
Okay. Na dann schauen wir auf die Themenliste. Was habe ich letztes Mal schon besprechen wollen? Und kann es erst jetzt durchmachen.
Ja, Moment.
Hast du auch was?
Wenn wir schon dabei sind...
Ja, du hast ja etwas mitgebracht.
Ja, ja. Also ein neues Projekt. Das kannst
also
du
wie dann, heißt dieses Ding?
Das hier ist ein Adaptierung von einem ESP 8266.
Also es ist ein sehr kleiner Computer auf einem Chip mit Zapfen drauf, ne?
Es ist ein 80 MHz Prozessor mit, ich glaube, 50K RAM oder so nur. Also extrem klein.
Und der hat aber WLAN drauf, oder?
Der hat WLAN drauf, okay. N-Version, also 2,4 GHz.
Wie heißt der jetzt nochmal?
ESP8266.
Okay, und wofür kann man den zum Beispiel brauchen?
Der ist eigentlich als IoT-Controller gedacht.
Das heißt, den kannst du in deinen Kühlschrank stopfen.
Sowas in der Art hatte ich vor. Das war zwar nicht den Kühlschrank, weil du dann mit der Isolierung einfach ein Problem hast. Also jetzt weniger thermische Isolierung als elektronische Isolierung, also sprich magnetische. Aber so als Raumsensor wollte ich den einfach mal in ein paar Räume verteilen.
Mhm. Also musst du trotzdem noch einen Sensor drauf koppeln.
Du brauchst eine Spannungsversorgung und du brauchst einen Sensor noch dran.
Ja.
Aber dann kannst du ihn irgendwo in die Ecke schmeißen und kannst du über JSON dann praktisch programmieren, dass er auf dem Raspberry meinetwegen irgendwas rausfeuert, den du dann von irgendwo abrufen kannst.
Also sozusagen die Intelligenz für einen Sensor oder für mehrere Sensoren, dass die mehrere zapfen.
Ja, also man kann eigentlich ziemlich viel damit machen. Ich weiß jetzt gerade auswendig, wie viele Ein-Ausgänge das er hat, aber für meine Zwecke reicht es auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich will da eigentlich nur einfach Temperaturüberwachung draus machen.
Okay,
ja. Nur ich habe da momentan noch ein gewisses Kommunikationsproblem mit dem Ding. Der redet einfach nicht mit mir. Und muss mal schauen, ob ich das noch lösen kann.
Vielleicht den Harald fragen.
Ja.
Hast du nicht noch einen zweiten Chip mitgehabt?
Das ist kein zweiter Chip, sondern das ist ja eigentlich der USB-TTL-Controller. Also die Schnittstelle.
Das heißt, da habe ich einen USB-Port und auf der anderen Seite...
Auf der anderen Seite hast du normale Serielle mit RX, TX und 3,3 bzw. 5 Volt und Ground natürlich.
Und den verwendest, mit dieser Relle verwendest, um den anderen damit anzusteuern?
Ja, nur in dem Fall habe ich wohl das Problem, dass einfach der Reset fehlt. Beim Arduino soll das wohl einfacher funktionieren, weil du dann den Reset-Button auf dem Board drauf hast. Nur, wie gesagt, ich bin noch nicht ganz durchgestiegen. Das ist im Moment noch etwas schwierig. Aber vielleicht kriege ich es ja hin, dann werde ich das als Komplettpaket irgendwann hier mal in den Raum werfen.
Und baust hier einen Raumfüller hinein.
Ist auf jeden Fall für 8 Euro das Ding. Also nicht wirklich so teuer.
Die Dinger werden immer kleiner und immer billiger, kann man sagen. Ne?
Nein, er kann ja eigentlich nichts. Also er kann wirklich nicht viel, nur um einen Sensor dran zu hängen, dafür reicht er.
Okay.
Und den, wenn du es ansteckst, du erreichst den gleich mal über WLAN. Man kann ihn einfach mal anpingen. Das funktioniert soweit. Nur wie gesagt, also mit der Kommunikation, da hapert es noch.
Okay,
liegt aber wohl eher an mir als am Chip. Weil so wie es sich darstellt, dürfte der Chip wohl leben.
Na gut. Dann würde ich sagen, dann gehe ich einmal Meldungen durch und du unterbrichst mich einfach, wenn es dir fad wird oder du was dazu zu sagen
hast. Ja, machen wir.
Okay, das ist jetzt eine Meldung, die ich schon länger sagen wollte, habe ich von einem Reddit. Und zwar im Zuge der Sony Leaks hat man herausgefunden, dass Sony eben das TTIP-Abkommen bei Regierungen versucht hat durchzusetzen, um eben die eigenen Urheberrechts
Entschuldigung, was hat Sony mit TTIP zu tun? Die haben doch eher Transatlantik. Transpazifik meine
ich. Nein, auch Sony hat ein Interesse dran und hat versucht, einige Regierungen zu pushen, um dieses TTIP durchzusetzen, um eben im Zuge dessen irgendwelche eigenen Urheberrechtsverschärfungen durchbringen zu können. Hat Sony einfach ein wirtschaftliches Interesse. Einfach bitte den Link selber nachlesen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr ganz genau, was drinnen stand. Aber es ist ein längerer Artikel, der sich mit diesen Sony-Leaks, mit diesen geleakten Sony-Papieren auseinandersetzt, die von Wikileaks veröffentlicht wurden.
Sony-Leaks meinst du aber, es hat die Geschichte in die USA mit dem Filmstudio, oder?
Das hat damit zu tun, ja.
Weil ich meine, da haben sie einiges abgegriffen an E-Mail-Verkehr, ja. Aber...
Okay, ähnliche Meldung. Das war ein längerer Blogartikel, der mir sehr gut gefallen hat. Und zwar ging es darum, wem gehört das Happy Birthday Lied? Das Happy Birthday to You. Und das ist eine ganz verworrene Geschichte.
Grundsätzlich,
gibt's ein Copyright drauf.
Grundsätzlich bin ich dafür, der soll es behalten. Ich finde das Ding sowas von furchtbar und scheiße.
Die sind schon länger tot, das waren zwei Schwestern, die das eben erstmals publiziert haben, 18 irgendwas oder 19 irgendwas. Also und trotzdem hat immer noch Time Warner nehme ich an, die Medienfirma, in den USA das Copyright. Und das hat unter anderem zur Folge, dass du dieses Lied in gewissen Restaurants nicht singen darfst. Also da schreiben sie beziehungsweise Thank God It's Friday, so eine Burgerkette. Und da kannst du Geburtstagspartys feiern lassen, aber dann darf das Personal dieses Lied nicht singen für dich, weil sie sonst Lizenzen zahlen.
Das finde ich gut, wer will das schon hören?
Und es gibt aber noch einen Dreh dazu. Da gibt es dann halt mehrere juristische Expertenmeinungen, dass Warner das Copyright auf dieses Lied gar nicht hat, weil sie nämlich die Rechte, die sie da gekauft haben, also von dem ersten Kindergesangsbuch, wo das drinnen stand, waren zwei Kindergärtnerinnen und laut US-Gesetz musst du eine direkte Linie zum Urheber nachweisen können. Aber der echte Urheber war wahrscheinlich eine Gruppe von Kindern, die ein anderes Lied, das hat nämlich Good Morning to You geheißen, umgedichtet haben. Also das heißt, es ist auch juristisch zweifelhaft, das Ganze, aber es hat sich bisher noch niemand getraut, in den USA gegen Time Warner zu klagen, weil die einfach unendliche juristische Ressourcen dafür haben und keiner sozusagen diesen Prozess anstrengen will, obwohl viele sehr gute Aussichten hätten.
Das finde ich doch sehr schade. Ich bin grundlegend dafür, manche Sachen einfach per Grundsatzurteil zu klären.
Ja, anscheinend hat da niemand die Eier dazu oder den Mut oder den Willen.
Eher das Geld.
Aber was es auch schön zeigt,
ist... In die USA ist ja, das eine relativ kurzspielige Geschichte.
Die verschlecken den Prozess einfach auf ewig. Ne?
Ich meine, das ist ja hier nicht billig, aber in die USA könnte man vorstellen, dass es nur deutlich teurer ist.
Aber es ist halt ein Musterbeispiel wie etwas, was eigentlich allen gehört und dann von einem Konzern eben als Intellectual Property gesetzt gehalten wird.
Na, bitte. Also intellektuell ist das wirklich nicht.
Tja, das ist ein IP-Begriff und wie Stallman schon sagt, jemand, der IP verwendet, Intellectual Property, der hat nichts Gutes im Sinne. Der will dich eher verwirren. Ich werde versuchen zu zitieren in den Shownotes auf dieses Zitat. Okay, also wie gesagt, diesen Blogartikel über Happy Birthday und damit komme ich jetzt schon zu etwas erfreulicheren Sachen. Nämlich, ja, haha, etwas Lustiges von Microsoft. Microsoft hat eine Videotutorial-Serie und die heißt From Zero to Hero, von Null zum Held. Und die haben es geschafft, ein 11-stündiges Python-Tutorial-Video zu veröffentlichen. Und ja, das ist einfach gigantisch lange. Du beutelst du den Kopf, wird dir das Fahrt, oder...
11-stündiges Python-Tutorial.
Stell dir vor, ein 11-stündiges C-Video-Tutorial, wo du Schleifen erklärt kriegst. Sehr wenig Sachen.
Also wenn du es nach 11 Stunden noch nicht verstanden hast, dann solltest du einfach die Sprache wechseln. Dann solltest du vielleicht Python programmieren.
Naja, ich bin ja begeisterter Python-Programmierer und das Witzige ist, dass das, was die in den 11 Stunden erklären, muss ich in wesentlich weniger Stunden meinen meistens sehr jugendlichen
Jetzt fällt es mir wieder ein.
Bitte.
Ich muss ja zugegebenermaßen nur schweren Herzens mal zugeben, dass Google mal was Vernünftiges macht. Projekt ARA. Hast du ja sicher schon mitgekriegt. Okay, das ist dieses modulare Smartphone.
Wo du selber wünschen kannst, welche Kamera und welche Marke und so. Ja. Das untersteht jetzt Google, das Projekt?
Das war schon immer Google.
War das immer schon Google?
Ja.
Okay.
Nee, also es...
Aber was hat das jetzt mit dem 11-Stunden Python-Video zu tun?
Nichts. Gar nichts.
Na gut, dann lasst mich fertig erzählen.
Achso, sorry, ich habe gedacht, du warst am Ende.
Nein, war ich nicht. Ich habe mich nur geärgert, dass du den Kopf schüttelst.
Also, sorry.
Okay, der Punkt von dem 11-stündigen Python-Video ist der... seid ihr für einen Applaus?
Dankeschön.
Dass sie sich halt extrem Zeit gelassen haben und einen Inhalt, den du locker auch in einer Stunde zusammenbringst, auf 11 Stunden gedehnt haben. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich nehme an, sie haben verschiedene Einzelvideos einfach zusammengeklatscht, damit man es halt aus organisatorischen Gründen auf einem Riesenvideo hat. Und soll jetzt aber nicht gegen die Sprache Python sprechen und auch nicht unbedingt dagegen, dass Microsoft schöne Videotutorials macht über Programmiersprachen. Aber was man schon kritisieren kann, sie haben das ein bisschen arg langsam gemacht. Also es ist so ein, in den Kommentaren wurde es verglichen mit Sesamstraße. Also es sind wirklich, es sind zwei Moderatoren, also eine Frau und ein Mann, und die sind halt über, ah, ich mache jetzt eine Variable, oh, this is fun, eine Variable und so. Und also sie lassen sich sehr viel Zeit, machen das wirklich im Schneckentempo, kann man sagen. Aber jemand, der es vielleicht, vielleicht gibt es ein Klientel, das etwas wirklich sehr gerne, sehr langsam erklärt bekommt. Die einfach da mal reinschauen, From Zero to Hero. Ich nehme an, die Serie gibt es auch für andere Programme gesprochen.
Ah.
Okay, Themenwechsel, jetzt bist du dran.
Also, falls du das in C findest.
Ich werde schauen, ja.
Werde ich mir vielleicht mal 11 Stunden Zeit nehmen, mir eine Schleife anzuschauen.
Man kann ja vielleicht vorspulen dann. Also, ich glaube, es waren sogar Shownotes dabei. Ein bisschen. Ja, es war sogar so ein Text mit Kapiteln dabei, dass man ein bisschen springen kann.
Ja, nee, also gerade über die IoT-Geschichte und so weiter bin ich jetzt immer wieder mal über Project Ara drüber gestolpert.
Also ein modulares Smartphone?
Ja.
Das kann ich schon kaufen? Oder
das Nein, kannst du noch nicht kaufen. Das soll noch dieses Jahr, ich glaube in Puerto Rico war das, an den Start gehen. Und je nachdem, das ganze Ding soll aber losgehen bei ab 50 Euro. Ab 50 Dollar.
Ja, noch billiger.
Ja, glaube ich.
Smartphone für 50 Euro? Ah, sehr cool.
Gibt es in drei verschiedene Größen. Und das, was ich so geil dran finde, du hast in der Base, also nur im Motherboard im Prinzip, hast du gar nichts. Du hast da WLAN drin, und ich weiß nicht, zwei, drei Kleinigkeiten, aber im Prinzip nichts.
Ja, nicht einmal, dass du ins Telefonnetz reinkommst, dann
nein.
Ist das
nein.
Auch nicht. Das heißt, da hast du dann
ein das heißt, ich kann mal aussuchen, will ich überhaupt ein GPS?
Stimmt, du könntest ein reines WLAN-Phone, in dem du nicht geortet werden kannst und nicht...
Naja gut, WLAN-Phone und nicht geortet widerspricht sich
ja. Ja, das WLAN könnte ich abschalten. Aber zumindest kann ich einfach weiter nicht anhalb der Funkzelle
orten. Ja, aber wenn du über das WLAN gehst, weiß man ja, wo es WLAN ist. Ja. Aber worauf ich raus wollte, ist einfach das. Ich kann mir mal aussuchen, will ich überhaupt ein Ortungsmodul? Dann kann ich mir aussuchen, will ich GLONASS, will ich GPS, will ich sehr futuristisch Galileo, falls denn irgendwann die nächsten 200 Jahre fertig wird.
Also dir gefällt die Idee?
Ich brauche keine Kamera drauf.
Ja.
Ich kann das draufstecken, was ich haben will. Ja, ohne Wischscreen wirst du nicht auskommen, weil Smartphone ohne irgendeinen Bildschirm ist dann irgendwie nicht ganz so smart. Ich meine, ja, man könnte es mal probieren, anstatt einen Bildschirm mit Tastatur drauf zu picken.
Es klingt so, als hättest du dann auch endlich einen austauschbaren Akku, ne?
Du kannst sogar zwei Akkus draufpacken, wenn du willst. Du kannst die Akkus während dem Betrieb tauschen.
Cool, ja.
Du hast einen kleinen Pufferakku im Board drin.
Ja.
Also das klassische Akku wechseln, wenn du das Ding öfter im Betrieb hast, dass du neu hochfahren musst, das erübrigt sich. Dann kannst du wirklich im Betrieb einen Akku rausnehmen, den nächsten Akku rein, fertig.
Ja, nette Sache.
Also von den Features her hochinteressant, vor allem für so paranoide Leute wie mich, die dann eben den ganzen Müll, den sie gar nicht haben wollen, der aber immer überall mit dabei ist, dann auch gar nicht mehr kaufen müssen.
Ja, klingt gut, klingt gut.
Also ich bin sehr gespannt, ich denke mal, dass man um den Jahreswechsel wohl mehr Infos kriegen wird, wenn das mal angelaufen ist. Und vor allem Google macht eben nur wirklich diese Grayphones oder wie sie heißen, also im Prinzip die Motherboards.
Okay, und der Rest soll dann
und die ganzen Module, die machen dann andere. Vor allem, es gibt dann auch diese Nerd-Module, die du jetzt so in ein normales Smartphone nie einbauen könntest, weil es keine Sau braucht. So. Sprich zum Beispiel Blutzucker messen.
Ah, okay, ja. Das hat man jetzt in der Smartwatch.
Ja, nee, aber einfach Sachen, die nur ein sehr geringer Anteil von Leuten braucht oder sehr spezifisch
sind. Ich hätte ein Teleskop oder Mikroskop oder Zoom-Aufsatz.
Was ich schon gesehen habe zum Beispiel, ist ein Game-Controller.
Ja, das macht Sinn.
Also du klappst das Ding dann einfach runter, das hängt hinten an der Rückseite und hast einen normalen Game-Controller in der Hand.
Das ist schon ein Gameboy.
Also man kann dann wirklich für relativ spezielle Zielgruppen auch wirklich was machen.
Und das, es wird zumindest weiter verfolgt, das Projekt, aber es ist nicht tot oder
Das ist gerade aufstrebend. Das ist von einem Niederländer unter Codeblocks oder wie, oder Phoneblocks oder wie das geheißen hat er das angefangen. Nicht Codeblocks, ne.
Phoneblocks, ja, ich kann mich sowas erinnern.
Phoneblocks, das war ein Niederländer, der hat das dann veröffentlicht. Und Google hat das dann aufgegriffen.
Okay.
Und die haben das jetzt forciert und wie gesagt, also es wird drei verschiedene Größen geben. Man hat ja die letzten Jahre immer wieder mal so ein Hinterkämmerchen was davon gehört. Aber jetzt geht's wohl langsam wirklich in Richtung, dass endlich was rauskommt. Also ich bin sehr gespannt drauf, vor allem von dem Preislichen, wie sich das gestalten wird. Weil wie gesagt, also ich brauche eigentlich relativ wenig Funktionen. Und die meisten, die da drin sind, will ich gar nicht haben. Und dann werden wir mal schauen, was denn dann an Modulen wirklich auf den Markt kommt. Vielleicht kriege ich ja da endlich mal ein Phone zusammen, das funktioniert. Dann müssen wir bloß noch irgendwie schaffen, einen Bootloader aufzukriegen und ein Betriebssystem drauf zu spielen, was abpasst. Weil nachdem du jetzt Cyanogen Mod 1 in die Tonne treten kannst, ist ja da auch nichts mehr.
Nun gut, damit komme ich zur nächsten Meldung. Meine nächste Meldung, Google Plus nervt gerade, ist ein Podcast von einem Jörg, von einem Samsch. Und zwar heißt er das Informatik-Schulbuch meiner Tochter, werft es endlich weg. Und da, ich glaube, der ist aus Bayern und regt sich darüber auf, dass seine Tochter in eine Schule geht, wo es kein Geld gibt für moderne Informatik-Schulbücher und das halt lauter unnötige theoretische Konstrukte lernt. Und das kommt ihm halt sehr aus der Zeit gefallen vor.
Und was unterscheidet das jetzt von modernen Informatikbüchern? Also für mich als Außenseiter.
Ja, also ich glaube, es fängt damit. Ich habe es jetzt nicht, es war schon ein bisschen älter, aber es ist nicht mehr ganz im Kopf. Aber es war so irgendwie zum Teil mit Diskettenlaufwerken und Hardware, die es jetzt gar nicht mehr gibt, wurden erklärt und so auf die Sachen.
Ja, Diskettenlaufwerke sind wieder voll im Mode, weißt du das gar
nicht? Nein, weiß ich nicht, ist mir nicht
bewusst. Es gibt jetzt einen C65.
Ah ja, wohl, habe ich gelesen, die Meldung, ja.
Ich meine, was man da mit dem Diskettenlaufwerk soll, ich kapiere es nicht.
Vielleicht wird das so wie ich. Das nicht, Schallplatten sind auch wieder im Mode.
Also die Disketten, auf denen sowas jemals drauf war, ich glaube nicht, dass du von denen nur vernünftige Daten runterkriegst.
Das irgendwo auch in einem Dachboden, glaube ich, als Schublade.
Und die jetzt nochmal neu auf 3,5 Zoll Disketten, noch dazu eben 3,5. Ich meine, das waren damals alles 5,25, wie es dann draufkommt, nur in der 3,5 reinzubasteln. Dann wenn sie einen CD-Brenner reingesetzt hätten, das wäre deutlich gescheiter gewesen.
Na gut.
Oder einfach ein USB-Stick.
Das ist toll. Wie gesagt, ich werde einfach in den Shownotes verlinken auf das Blogposting, selber lesen, selber Meinung bilden. Mir hat es damals beim Lesen gefallen, habe gedacht, okay, ja, der Punkt, aber es ist wahrscheinlich, bei vielen scheitert es auch einfach nur am Geld. Okay, und damit komme ich zu zwei Sachen, die ich selber erlebt habe. Das eine sind die Linux-Tage Graz und das andere
Linux-Woche.
Ist Linux-Tag-Wochen.
Wochen.
Okay, ja, Linux-Woche Graz. Und das andere ist die SOLE, die Self-Organized Learning Environment, die ziehe ich jetzt kurz vor, wie ich gerade vorhin beim Schulthema war. Da gibt es den Sugata Mitra, indischer Forscher, der das Hole-in-the-Wall-Experiment gemacht hat. Das heißt, er hat in Indien neben einem Slum sein Computerzentrum gehabt und dann durch die Mauer zum Slum ein Loch gebohrt und da zwei Windows-PCs, glaube ich, installiert und die Slum-Kinder haben damit gespielt und seine unbeaufsichtigt, unkontrolliert, unangelernt. Und seine Beobachtung war, dass die sich die ganzen notwendigen IT-Skills und seiner Meinung nach auch Englisch-Language-Skills selber beibrachen, wenn Kinder in Gruppen einfach an einem PC arbeiten dürfen. Was jetzt nicht so weit hergeholt ist, und er hat das Konzept weitergesponnen. Da gibt es übrigens sehr gute TED-Talks dazu, zu dem Thema. Und er hat da jetzt so praktisch ein SOLE-Toolkit gemacht. Und die Idee ist, du hast eine Schulklasse oder eine Nachmittagslerngruppe und du nimmst Kinder von 8 bis 12 und gibst denen eine Fragestellung, eine interessante. Und nachher gibst du ihnen 40 Minuten Zeit mit Computern mit Internetzugang oder Smartphones, wo sie halt im Internet selber recherchieren können. Und nachher sollen sie dann ihre Ergebnisse repräsentieren. Und da gibt es ein paar Regeln dazu. Also die Kinder sollen Gruppen zu je 4 Kindern bilden mit einem PC und sie können diese Gruppen ständig wechseln und sozusagen auch schauen, was die anderen machen und herumrennen und miteinander diskutieren. Und das war halt sozusagen die Idee, dass du nicht diesen Frontalunterricht hast und auch nicht irgendwelche gescheiten Lehrbücher, sondern dass das Internet dir das ersetzt. dass die Kinder gescheit genug sind, sich da aus dem Internet was rauszuzuzeln an Informationen, und wenn man nachher die Präsentationen anschaut, dass das dann relativ okay ist. Und ich habe jetzt eben in einer befreundeten Schule sowas gemacht, in einer Informatikstunde, und das Experiment hat leider nicht ganz funktioniert. A, waren die Kinder eine Spur zu alt, die waren schon 13 bis 14, und B, das haben wir nicht gewusst, hat eine, also die Gruppe war zweigeteilt, und die eine Hälfte hat bei einer Lehrerin die Fragestellung, die wir ausgesucht haben, schon eine Woche vorher beantwortet gehabt. Die Fragestellung war, ist Flugzeugfliegen gefährlicher als Autofahren? Das hätten sie halt selber rausarbeiten sollen. Und naja, und sie haben dann auch wirklich 40 Minuten brav gearbeitet in Gruppen, kann man schon sagen. Also sie waren, haben sozusagen am Computer fleißig recherchiert, und nachher haben sie Präsentationen gehalten. Also laut Sole wäre dann die Idee gewesen, dass sie die auch ein bisschen auf PowerPoint oder ähnlicher Präsentationssoftware präsentieren, aber die haben nur Zettel geschrieben und das dann vorgelesen. Und es hat, man muss eigentlich sagen, 80% von dem, was sie gesagt haben, hat auch gepasst irgendwie. Und der Rest war halt ein bisschen, wo sich zum Teil der Gruppe selber widersprochen hat oder etwas halt nicht sehr genau ausgearbeitet war oder argumentiert. Aber das kann man alles trainieren, ne?
Das, glaube ich, spiegelt ziemlich gut die Realität wider.
Also es wäre wahrscheinlich interessant, eine Vergleichsgruppe mit Erwachsenen zu machen, die von einem gewissen Thema nicht wirklich eine Ahnung haben, und wenn man jetzt eben der Straßenbahnwaggon nimmt und dem sagt, so, ihr recherchiert mir das, jetzt kommt wahrscheinlich auch nicht viel Besseres raus.
Ich habe eher die Überzeugung, dass es das Gegenteil rauskommt.
Dass noch viel mehr, weil es noch viel mehr Spinner hast und ja, kann sogar sein, ja.
Und ja. Also Ausprozent heute schon für einen ziemlich guten Wert.
Nein, also es war jetzt halt nicht super ausgearbeitete Präsentationen, und es war auch mit schlüssig argumentieren und so hat es nicht. Aber das ist halt auch eine Übungssache, woher sollen die Kinder das können, ne? Wenn du das nicht öfter mit ihnen machst. Und die Auswertung läuft noch, also wir starten jetzt auch so eine Umfrage, wie es den Kindern gefallen hat und so, das kann ich vielleicht nächste Woche mehr erzählen. Und sonst, ein Konzept ist noch, dass zwei Kinder Helfer sind und die dann sozusagen für die Disziplin sorgen sollen oder sich bei Problemen um die anderen Kinder kümmern sollen, und das hat recht gut funktioniert. Das waren die zwei Klassensprecher, und die anderen Kinder haben dann halt die gefragt, ob sie aufs Klo gehen dürfen oder nicht, wenn sie nicht weiterkommen sind. Es hat sich mit denen sozusagen interagiert, und das hat ganz gut funktioniert. Ja, das war also das Sole, und ich vermute, es war die erste österreichische Sole, Self-Organized Learning Environment. Wenn es interessiert, wer das selber machen möchte, auf TED Talk schauen, auf Sole, da ist ein Sole Toolkit, und da kann man sich die ganzen Sachen anschauen. Klaus, möchtest du was erzählen?
Nein, nur an dieser Stelle sei vielleicht nochmal kurz der Hinweis angebracht auf die Linux-Wochen Eisenstadt, wo ein sehr ähnlicher Talk stattgefunden hat, eben zum Thema, wie bringe ich 10- bis 14-Jährigen Programmieren bei.
Und der steht nämlich jetzt auf YouTube. Du hast mir
den geschickt, seit, in die Show, seit gestern ist der mit drin. Und
du hast den Talk damals live gesehen. Eisenstadt hat den
ja, natürlich.
Und wie hat er dir damals live gefallen, der Talk?
Ja gut, ich meine, es betrifft mich nicht, aber ja. Ich denke, es war ein relativ interessantes Konzept. Mhm. Die einfach mal wirklich Tag und Nacht drauf loszulassen.
Mhm. Ich bin mir also aber, der macht so Camps, wo es dann intensiv dort sind, ja?
So für ein paar Tage, nur ich bin mir nicht sicher, ob das sonderlich hilfreich ist, wenn man da die Begleitpersonen dabei lässt.
Die Eltern waren die ganze Zeit dabei, oder?
Haben dabei sein können.
Können. Ja, die Frage ist, wie sehr die das interessiert. Meine Erfahrung ist,
es waren halt ein paar Eltern mit dabei.
Nur, die dann dort blieben sind, oder?
Ja. Mhm. Na, wie gesagt, also das halte ich persönlich, ich weiß, man müsste es genauer anschauen, ist jetzt auf die Distanz natürlich schwer zu beurteilen, aber kommt natürlich auch aufs Gut drauf an.
Also du meinst, wenn die Eltern dabei sind, sollte man mehr dafür verlangen, oder?
Ich weiß nicht, was er verlangt, das war überhaupt nicht der Punkt, sondern einfach das Lernkonzept, was er aufgebaut hat. Also habe ich eigentlich ziemlich interessant gefunden.
Ich werde mal den Talk jetzt mal in Ruhe.
Nee, also dann sollte das auf jeden Fall.
Der Mann ist auf jeden Fall interessant. Ich habe einmal einen Talk von ihm im Museumsquartier gehört zu seinem Thema.
Der weiß schon ungefähr, was er tut. Ist recht locker eigentlich. Hat halt da so ein Spiel draus entwickelt und im Prinzip so, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, so Civilization. Mhm. Also sprich Stadt, du spielst dann den Bürgermeister und so weiter und ja, es geht halt alles drunter und drüber. Man muss halt die Parameter festsetzen für Bevölkerung, für Zufriedenheit und so weiter. Und das Ganze, was ich persönlich natürlich wieder sehr bemängelt habe, jeder, der mich kennt, weiß das, und der JavaScript.
Naja.
Ich geb's ja zu, dass man damit die schnellsten Ergebnisse sieht.
Du bist im Browser und die Leute brauchen nichts installieren.
Ja, eben, du brauchst keine Umgebung, du siehst schnell was, ja. Das gebe ich ja zu. Aber muss man wirklich mit dem Schlimmsten überhaupt anfangen?
Naja, da gibt's schon Schlimmeres.
Ich wüsste im Moment nicht was. Außer du meinst jetzt Lisp oder sowas.
Nein, das
oder ist Cobol.
Aber ich meine, der Streit ist endlos und gibt's also verschiedene Meinungen, was die beste
Unterrichtsprogramm aber erstens, dass man JavaScript nicht programmiert, aber das brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht breitreden.
Du kannst schon programmieren.
Nein, JavaScript ist keine Programmiersprache, sondern eine Skriptsprache.
Du, auch Python ist eine Skriptsprache in dem Sinn.
Deswegen mag ich sie auch nicht.
Gut.
Aber das diskutieren wir dann auch, ja.
Python ruht auf jeden Fall.
Ach was.
Na gut. Okay, und sonst kann ich noch erzählen vom Linux-Tag Graz oder Linux-Wochen Graz.
Linux. Immer noch Linux-Wochen und da warst du eigentlich gerade schon dabei.
Die URL heißt doch Linux-Tag von Graz, oder?
Nein, Graz läuft unter Linux-Wochen.at.
Wenn du Linux-Tag.at eingibst, kommst du zum Linux-Tag Graz. Egal.
Dann haben sie in Graz Mist gebaut.
Nein, die haben
es gibt Linux-Tage, es gibt Linux-Wochen und es gibt Linux-Wochenenden.
Ja, das war. Na, eigentlich war das ein Wochenende, weil es war Freitag und Samstag.
Nein, es heißt Linux-Wochen, weil in jeder Stadt oder in vielen Städten in Österreich das von Woche zu Woche stattfindet.
Ja, wie gesagt, Linux-Tag Graz ist einer der meiner Meinung nach sehenswertesten Linux-Tage von Österreich, wo man hingehen kann. Die Hauptaction spielt sich am Samstag ab, es ist jetzt aber am Freitag, waren schon Seminare. Und das Ganze findet statt im FH Joanneum, gleich beim Hauptbahnhof rechts. Man kann eigentlich vom Bahnhof zu Fuß hingehen. Es sind zwei Straßenbahnstationen oder eine Straßenbahnstation. Und ja, es gibt halt mehrere Vorträge. Ich glaube, es waren 5 Vorträge parallel. Und ich habe sogar mehrere Vorträge angeschaut und das war ganz okay. Es waren zu verschiedensten Themen, unter anderem auch Python-Programmierung. Und sehr schön, es hat Lightning Talks gegeben. Das sind kleine Talks, wo jeder 5 Minuten reden darf. Und habe dann sogar ich geredet, spontan.
Ich kann es mir jetzt nicht verkneifen, aber zum Thema Lightning Talks kann ich nur empfehlen, auf dem C3 zu fahren.
Das hast du mir schon mal gesagt, dass ich das tun soll, ja? Weil das sind gute Lightning Talks.
Ich glaube, das habe ich nicht einmal erwähnt, ja.
Okay, die müsste man ja auch auf YouTube sehen können, die Lightning Talks vom C3, ne?
Ich glaube ja, aber bei den Lightning Talks bin ich mir sehr ganz sicher.
Ja,
da gibt es sogar extra eine Speakers Corner.
Sonst, ich kenne eigentlich das Konzept Lightning Talks von den Europython-Konferenzen und da ist halt auch so.
Ja, ich weiß halt, wo das angefangen hat, aber das sind halt 5 Minuten und hau drauf.
Ja,
und
das ist meistens recht gut. Ja, ich kann nur sagen, Fazit, ich habe ja deine Kamera mitgehabt, aber ich habe keine Videos gemacht, auch keine Interviews, weil, und das hat mir sehr gefallen, die Grazer Linux-Tagler haben mit irgendeinem YouTube-Sender, also mit so einem Typen, die YouTube-Let's Play-Videos machen, glaube ich, mit denen haben sie sich zusammengetan und haben da sozusagen eine semi-professionelle Kamera-Crew gehabt, die nicht nur in jedem Saal für die Aufnahme gesorgt hat, sondern die auch wirklich herumgegangen ist und sozusagen meinen Job gemacht hat, nämlich mit den ganzen Ausstellern und Standlern Interviews zu machen.
Was hat dann der Michi gemacht?
Der hat, glaube ich, hauptsächlich zugehört. Aber vielleicht hat er irgendwelche stationären Kameras betreut, das weiß ich jetzt nicht.
Also Michi arbeitet also in Graz, das ist ja.
Na, das war für mich extrem.
Für mich extrem überraschend und für ihn sicher ein Horrorszenario.
Nein. Der war ganz gut drauf, der Michi.
Ja, der ist immer gut drauf.
Nein, aber das war mal schön zu sehen, dass er wirklich eine Videocrew, die sich nicht nur halt um die Vorträge kümmert, sondern auch um das Drumherum und darum geht. Und sonst sehr schöne Standeln, halt jetzt überschaubar. Also es war im Erdgeschoss waren ca. 10 Tische und im ersten Stock waren 3 Tische und ein Standel war so ein bisschen hardwaremäßig, da waren lauter kleine Raspberry Pi Projekte, glaube ich, ja. So Roboter, die du mit dem Raspberry Pi steuern kannst und so. Und sonst halt Mischung aus Firmenstanden und Community-Ständen. FSFE hat zum Beispiel einen großen Stand gehabt.
Und?
Danke, nein, war kein Zweifel.
Bitte nein.
Bitte nein.
Wir gehen ins Saal?
Ja, wir sind im Podcast. Ja, und was kann ich sonst erzählen? Meiner Meinung nach, bester Vortrag waren ja die Lightning Talks, dicht gefolgt von einem Vortrag über Pyplot, Pyplotlib, also dass man Gnuplot unter Python ansteuert und dass du schnell Graphen erzeugst. So Kurven, das was du mit Pixeln sonst machen könntest, aber halt mit Python, was cool ist.
Siehst du, da fällt mir noch ein, das haben wir noch gar nicht erwähnt, beim IoT Day vor 2 Wochen oder was das war.
Ja.
Da war auch ein Stand. Da hast du einen 3D-Drucker über Smartphone steuern können.
Das war doch das Studentenprojekt, das eine, oder?
Ja, da waren ja mehr Studentenprojekte.
Aber die den Recycling-Bot gebaut haben. Oder war das wieder ein anderer? Die haben doch diesen Bot gemacht, der aus recycelten Teilen besteht.
Den wüsste ich jetzt nicht.
Einfach auf den Shownotes nachschauen. Ich habe dort verlinkt auf alle meine YouTube.
Ich war ja dort.
Ja.
Aber da sieht man mal, wie groß die ganze Veranstaltung war. Also sowas kann
obwohl die nicht groß war, aber du hast mir auch den mit dem Optical Network gesagt, ja. Mit dem ich, obwohl ich fast jeden interviewt habe, ich nicht.
Was ich eigentlich recht interessant gefunden habe, weil ich meine, klar, es macht keinen Sinn, über das Smartphone per Fingerbewegung einen 3D-Drucker anzusteuern. Aber die App zu entwickeln, um die 3 Achsen direkt zu steuern, war schon mal ganz interessant. Weil klar, Genauigkeit mit Finger rumschmieren auf dem Smartphone, das wird beim 3D-Drucker wohl eher dann hinten auch wieder komisch ausschauen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Tupferscheine so.
Ich meine, ja, man kann vielleicht abstrakte Kunst oder irgendwie sowas damit machen, was auch immer Kunst ist. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
Tja. Na gut, mein Fazit zu Graz, eine Reise wert und leider habe ich es nicht geschafft, auf die Veranstaltung am Tag danach zu gehen. Das ist dann immer so ein schöner Brunch, aber das ist traditionell auch sehr empfehlenswert. Das ist dann immer am Sonntagvormittag. Damit habe ich meine Themen eigentlich ziemlich
durch. Wie schaut es bei dir aus, Linux-Wochen in Wien?
Ich werde als Gast hingehen wahrscheinlich.
Ich bin noch mal überlegen, ich meine, es gibt für mich jetzt eigentlich relativ wenig Themen.
Stehen die Vorträge schon fest oder gibt es schon was zu sehen im Netz?
Der Leopold ist wieder da mit seinem
Open Land Lab. Die Open Land Lab Vorträge, falls wir das letztes Mal nicht erzählt haben, sind auf YouTube alle. Kann man schon alle sehen.
Also wo ich mir gedacht habe, da vielleicht hinschauen, mal mit ihm quatschen. Ich glaube, der Tauber war das, der den Workshop macht, so sagen wir das Linux Server Hardening. Das wäre vielleicht noch interessant, aber ich sag mal so, wenn man Eisenstadt war.
Okay. Ah ja, ich habe vergessen, ich wollte eigentlich den Circuit total spalten, aber ich verschiebe es auf nächstes Mal. Wenn es der Krieger bis dann nicht gelesen hat, spoilert sich vor seiner Nase etwas lustiger, kann ich seinen Gesichtsausdruck dabei sehen.
Oh, das ist ja uns gemein.
Hast du einen schönen Don Quixote oder irgendwas, was du gerade liest?
Nein, ich komme nicht wirklich zum Lesen. Ich beschäftige mich viel zu viel mit IoT-Prozessoren, die nicht tun, was ich will.
Tja. Ich kann ein bisschen erzählen von Planetary Annihilation. Also ich habe das Spiel gekickstartet, das ist ein geistiger Nachfolger von Total Annihilation, also ein Realtime-Strategie-Spiel, wo es halt so
Panzer, Flugzeuge, kurz, was für Jahr etc.
Das Planetary Annihilation ist sehr neu. Das ist voriges Jahr erst gekickstartet worden. Und das Ursprungsspiel, auf das diese ganze Serie zurückgeht, das war von der Firma Cave Dog. Ich glaube, das war 98. Ja.
Das sollte ich eigentlich kennen, da.
Oder was? Ja, 2008, das müsste 98 gewesen sein. Und das hat Total Annihilation geheißen. War halt so ein Spiel, wo du Panzer, Flugzeuge, Schiffe baust, Basen baust und die dann alle aufeinander losjagst.
Also C&C-Vorläufer oder wie?
Nein, Nachfolger. Also Command & Conquer war
so, davor schon. Ja, genau.
Das war, so eine
das war ja 96, glaube ich.
Und das einigermaßen Coole daran war, dass es halt echte Höhenlinien gibt, echte Gebirge, Steilwände, Flüsse, Gräben, Inseln. Also nicht nur 2 Höhenebenen wie bei StarCraft oder so.
Ich stelle gerade fest, dass ich ganz schön alt geworden bin.
Ja, das passiert. Na gut, und dieses Planetary Annihilation ist jetzt halt ein von Fans dieses Ursprungsspiel gemacht und macht das ganze Spielkonzept halt auf heutige Zeit. Und das Coole oder Innovative da ist, du hast nicht einen Planet, auf dem du dich bikest gegen andere Spieler, sondern du hast gleich ein Planetensystem, also ein Sonnensystem mit mehreren Planeten, also zum Teil Planet mit Mond oder mehrere Planeten mit mehreren Monden. Und du kannst dann einen Roboter eben auch mit Satellit auf einen anderen Planeten schicken und dort eine Basis aufbauen lassen und dann Atomraketen von einem Planet auf den anderen zu schicken. Und du kannst dann auch überhaupt so einen riesigen Death Star Laser wie aus Star Wars bauen, mit dem du dann andere Planeten zu Klump schießt. Oder du kannst so ein riesiges Triebwerk bauen und dann einen Mond mit Karacho in einen anderen Planeten hinein krachen lassen.
Das ist genau das, was ich immer sage. Die Menschheit ist so destruktiv, das reicht für das ganze Universum.
Ja, das sind spielen natürlich nur Roboter.
Ja, klar. Also Robots. Wenn ich mir das so immer wieder überlege, denke ich mir, das Halo-Prinzip ist schon ganz okay.
Ja. Und ja, wie schaut es konkret aus? Also das Spiel hat allerlei Komfortfunktionen natürlich, aber im Gegensatz zu einer Open-Source-Variante von dem Ganzen, die heißt Spring RTS, die kann man sich gratis downloaden und dann diverse Mods dazuladen, hat dieses Planetary Annihilation jetzt meiner Meinung nach noch nicht die volle Reife, denn es ist dieses Wechseln zwischen den Planeten relativ kompliziert gelöst. Also ich habe es bei mehreren Versuchen nicht intuitiv hinbekommen. Du musst halt erst eine Satellitenstation bauen und dann musst du so einen Transportsatelliten bauen und mit dem transportierst du dann ein Maxal woanders hin und dort kannst Abwehrsatelliten bauen und es ist alles so ein bisschen klicke halt und ja,
noch nicht so. Also meine Station zu bauen fängt man mit Abwehrsatelliten an.
Ja, so ähnlich. Ja. Du hast nämlich also nicht nur den Layer auf der Planetenoberfläche, wo du halt Schiffe, Flugzeuge, Panzer und Roboter hast, sondern du hast um den Planeten herum hast du sozusagen die Satellitensphäre, gibt so Kampfsatelliten, die gegeneinander schießen und dann gibt es aber auch Satelliten, die auch nach unten schießen können. Das heißt, du kannst so einen Satelliten hinstellen, der eine Gegend sozusagen beschießt, oder wie ein Sniper fungiert, und du kannst aber am Boden kannst du auch so Anti-Satelliten-Abwehrwaffen bauen, die hinauf schießen und versuchen dort oben Satelliten abzuschießen. Also du musst dort rauszoomen und reinzoomen und so.
Tja. Das Ganze klingt irgendwie nach ziemlich logischem Desaster.
Nein, es ist schon in sich logisch, aber es ist halt von der Bedienungsfreundlichkeit.
Also wenn das Erste, wenn ich auf dem Planeten ankomme, ist, einen Satelliten zu bauen, für den ich weder Abschussrampe noch sonst was habe.
Nein, da baust du eine kleine Satelliten-Factory, heißt das, ist so eine Art Raketenstation, und bei jeder Satellit, den du raufschießt, wird auch mit so einer kleinen Trägerrakete hinaufgeschossen. Das kannst du alles sehen. Alles in 3D. So ist nicht. Aber es ist halt gleichzeitig immer so viel los, du kriegst immer von irgendwo einen Angriff.
Apropos Trägerraketen, heute ist ja mal wieder einer voll daneben gegangen.
Ja, weiß ich nicht, was du meinst.
Ja, von den Russen. Die haben mal Versorgungsproton raufgeschickt. Mhm. Die hat wohl aus irgendeinem Fehler die falsche Umlaufbahn erwischt.
Und die ist kaputt jetzt, oder?
Weiß man noch nicht.
Weiß man aber noch, vermisst.
Na, wird nicht vermisst, aber man weiß noch nicht, ob es die nächsten Kommandos annimmt.
Mhm. Ja, blöd.
Dumm gelaufen. Mhm. 2,4 Tonnen oder so Versorgungsmaterial.
So, für die Raumstation
auch. Ja, für die ISS.
Das ist dann ganz schlecht.
Ja, also nichts ist mit Sonntagsbraten.
Na gut. Okay, ich würde sagen, ich habe keine Themen mehr. Hast du noch was?
Nein. Eine Stunde.
Dann bis zum nächsten Mal. Peterhofer Podcast 204 bei Schönwetter im alten AKH Innenhof 2 vor dem Mörserzentrum. Wenn es wieder regnet wie heute, dann hier in der Zypresse Westernstraße 35a, immer Dienstag ab 19.30 Uhr. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Damit, ciao, baba. So, wir schalten das Ding jetzt aus.
Und mit dem Ausschalter.
Mit dem Ausschalter, das ist der da, oder?
Ja.
So. Ah, und den muss ich auch
ausschalten. So, wie viel haben wir jetzt gehabt?
Genau 53 Minuten. So,
das ist kurz, aber.
Ja.